Blog und Bleistift, der DJV-Podcast für NRW. Das ist der neue Podcast des Deutschen Journalistenverbands, Landesverband NRW, zu allen Themen rund um den Journalismus und über den DJV in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Sascha Fobbe, herzlich willkommen zur zweiten Folge. Heute geht es um den Journalistentag des DJV NRW, der ist am 20. Februar und das war bislang immer mit mehr als 500 Teilnehmern eines der größten Branchenevents hier in Deutschland. Oberthema ist dieses Mal Systemrelevanz in der Krise und in der Zukunft. Und dazu gibt es noch weitere Themen darüber, was die Medienwelt aktuell bewegt. Und einer der Diskussionsteilnehmer ist Steffen Grimberg, freier Medienjournalist. Hallo Steffen.
Hallo Sascha.
Um dich mal kurz vorzustellen, du warst früher unter anderem beim Medienmagazin ZAP, dann Referent für den Grimme-Preis, ARD-Sprecher beim MDR und seit Oktober bist du auch Vorsitzender des DJV Berlin, Journalistenverband Berlin-Brandenburg, das ist ja jetzt ein Ehrenamt. Was machst du denn aktuell beruflich?
Aktuell bin ich als freier Medienjournalist unterwegs, du hast es schon gesagt, ich arbeite viel für den Mitteldeutschen Rundfunk, da gibt es die Medienplattform Medien360G, die Medienphänomene ganz allgemein zu erklären versucht. Zielgruppe sind da so ganz normale Menschen. Und mein anderes Standbein ist der, sagen wir mal, eher klassisch medienjournalistische. Ich schreibe ja für Taz, für Fachdienste wie Kress und so weiter, wie ich das schon seit vielen Jahren mache, eben über die ganz aktuellen medienjournalistischen Themen.
Okay, jetzt bist du aber nicht bei einem Panel zum Thema Medienjournalismus, sondern es geht um Divers statt Objektiv, wie wir Journalismus bunter machen. Und auf der Seite journalistentag.de, da werden ja die Speaker und das Programm vorgestellt. Und da gibt es auch ein Bild von dir und ein Zitat. Und wenn man sich dein Foto so anguckt, dann entsprichst du genau diesem Bild, nämlich alle Praktiker in den Redaktionen, die irgendwie nachtblaue Klamotten tragen, überwiegend männliche Nutella-Kinder aus der gebildeten Mittelschicht sind. Und du hast geschrieben, wenn das so ist, dann hängt was schief. Also du siehst genauso aus, wie du beschreibst, wie man nicht sein sollte.
Absolut. Ich kann nur in einem Punkt sagen, ich mag keinen Nutella. Ansonsten bin ich aber sicherlich Teil des Problems. Ich bin deswegen vielleicht ja auch gerade kein Teil irgendeiner, ich sag mal, größeren Redaktion oder sowas als festangestellter Journalist. Ich habe nur eben genau das gesehen oder sehe das genau so. Wir sind im Moment einfach eine viel zu homogene Truppe, die aber versucht, für die gesamte Gesellschaft Journalismus zu machen. Und da müssen wir, glaube ich, ganz doll nachsteuern, damit das eben etwas bunter wird, damit das facettenreicher wird, damit bestimmte Aspekte einfach stärker vorkommen, besser vorkommen, als uns das logischerweise gelingen kann.
Dass Diversität wichtig ist, das hat sich ja auch gerade in einer Fernsehdiskussionsrunde beim WDR gezeigt. Da ging es um Alltagsrassismus und da haben sich Menschen ohne Migrationshintergrund darüber unterhalten, was diskriminierend ist und was nicht. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, so clever war das ja
nicht.
Nein,
natürlich war das nicht so clever und ich habe das mitbekommen. Und was ich nur so besonders lustig finde, ist, dass das ja auch sozusagen das zweite Mal schon war. Diese Sendung ist im November vergangenen Jahres schon mal ausgestrahlt worden. Auch da gab es auf Twitter zumindest einige Nachfragen im Sinne von, ist das etwa euer Ernst? Damals hat das allerdings diese Erregungsschwelle nicht erreicht, die es jetzt am vergangenen Wochenende erreicht hat. Aber man muss natürlich sagen, und der WDR, das muss man zu seiner Ehrenrettung auch zugeben, hat das ja auch zugegeben und erkannt, also keine Ahnung, man kann nicht mal sagen, sowas geht heute nicht mehr, sowas ist eigentlich noch nie gegangen. Ich fand ganz süß, wie der Postillon drauf reagiert hat, diese Satire-Website, die gesagt hat, ja, der WDR entschuldigt sich, sie hätten vielleicht klarer machen sollen, dass sie eine Sendung von 1955 nochmal wiederholen, die sie nachkoloriert hätten. So ein bisschen kam einem das vor und da fragt man sich dann tatsächlich. Wobei, ich muss sagen, ich habe bei dem Format sowieso noch ganz andere Bauchschmerzen, jetzt gar nicht mal nur wegen des Themas Rassismus, sondern ich finde, in unseren Zeiten ist es fahrlässig, solche Themen insgesamt auf so eine unterhaltungslocker getrimmte Art und Weise aufzuziehen, weil das meistens in falsche Hälse kommt und eigentlich nie wirklich dem dient, wozu Journalismus da ist, nämlich in gewisser Weise doch Aufklärung und eine faktenorientierte Auseinandersetzung mit etwas. Jetzt mögen die sagen, diese Sendung ist nicht journalistisch, sondern klassische Unterhaltung, aber naja, als solche kommt sie dann aber auch nicht rüber.
Naja, aber vielleicht erreicht man mit so einem Format andere Menschen, denen man ja auch irgendwie Wissen vermitteln könnte, die sich vielleicht eine journalistische Diskussionsrunde zum Thema Alltagsrassismus nicht angucken würden.
Absolut. Trotzdem ist das keine Entschuldigung dafür, es dann so zu machen. Denn ich meine, das Learning, das man aus dem Ding ziehen kann, das kann doch, glaube ich, keiner brauchen. Und mittlerweile sehen das ja auch die Teilnehmerinnen dieser Runde ganz genauso.
Hätte man also nicht wiederholen sollen?
Hätte man nicht wirklich wiederholen sollen, hätte man aber auch ehrlich gesagt von Anfang an erst gar nicht machen sollen.
Wobei mir tatsächlich bei Facebook, glaube ich, gestern oder vorgestern was über den Weg gelaufen ist. Da ging es auch um das Thema irgendwie, in den 80ern war alles doch viel besser, da durfte man noch Zigeunerschnitzel sagen und da hätten sich Neger auch nicht drüber aufgeregt, dass man Neger sagt, da konnte ich auch nur drunter schreiben. Ich wette, diejenigen hat das auch in den 80ern schon gestört, nur da hat sich kein Weißer drum gekümmert. Ist vielleicht tatsächlich so.
Ja, kann auch sein. Es ist eben gesellschaftlicher Wandel und der ist auch gut so und er erkennt endlich an in den 80er Jahren, ich bin im Ruhrgebiet groß geworden. Also ich bin von Anfang an in einer Einwanderungsgesellschaft. Ich bin Jahrgang 68 aufgewachsen. Das durfte man aber ja bis vor 20 Jahren nicht sagen, in den 80ern schon gar nicht. Also da ist sicherlich was dran, dass da einfach Realitäten ignoriert wurden, auch im Journalismus. Und deswegen begrüße ich ja diese Diskussion über Diversität so, weil da der Journalismus, das ist ja eigentlich fast ein Treppenwitz, aber sozusagen jetzt auch anerkennt, dass Realitäten anders sind, als er sie vielleicht im Moment abbildet und da nachzusteuern gilt.
Hast du denn in den Redaktionen, in denen du bislang gearbeitet hast, mit zum Beispiel Menschen mit Migrationshintergrund zu tun gehabt? Also ich habe jetzt echt mal überlegt, ich hatte nur deutschsprachige oder deutschstämmige Kollegen bislang.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Also nee, bei der Taz war es zum Glück anders. Bei ZAP, beim Norddeutschen Rundfunk, dem Medienmagazin, im Fernsehen auch. Beim MDR dagegen sind wir wieder, aber ein ganz interessantes, wenn man noch in diesen Kategorien denken will, ost-westdeutsches Konstrukt. Also das ist nochmal eine Art von Diversität eben anders, denn das ist ja auch klar, Diversität ist eben immer noch mehr als der reine Gender-Begriff und es ist auch mehr als jetzt nur eine ethnische oder nationale Herkunft.
So ist es wohl. Jetzt wollen wir natürlich dieses Panel nicht so vorab einmal durchexerzieren, geht ja auch gar nicht, weil wir beide sind nicht betroffen, wie wir jetzt schon rausgefunden haben. Dein Panel des Journalistentags ist das. Natürlich anders. Neben dir auf dem Podium sind Najima El-Moussaoui, ich spreche das hoffentlich richtig aus, und Nils Hagemann. Kennst du diese beiden?
Vom Namen her ja, allerdings haben wir uns, glaube ich, in der Konstellation sowieso noch nicht, aber auch noch nie so richtig direkt getroffen. Also ich freue mich narrisch drauf, sie dann mal richtig kennenzulernen und mit ihnen zu diskutieren.
Wem die Namen nix sagen, Nils Hagemann war ja einer der Volontäre, der letztes Jahr untersucht hat, wer in der ARD denn überhaupt gerade ein Volontariat macht. Und das Ergebnis war, die Volos sind überwiegend weiblich, wählen grün und haben studiert. Fand ich jetzt erstaunlich? Hat dich das auch erstaunt?
Ehrlich gesagt nicht so richtig, denn ich sag mal, so eine erste Erkenntnis und ein beherztes Ankündigen, dass man was tun will und dann das Gleiche auch noch umsetzen. Da gibt es noch ein paar Kilometer dazwischen. Und gerade was so Eintrittsvoraussetzungen angeht in Berufslaufbahnen, da haben eben zum Beispiel Menschen, die nicht hier in Deutschland aufgewachsen sind und vielleicht eine nicht deutsche Herkunft haben, selbst wenn sie hier aufgewachsen sind, einfach viel höhere Hürden zu überwinden. Wir haben seinerzeit mal bei der Taz zusammen mit der Grimme-Akademie und der Integrationsbeauftragten in Brandenburg sowas Ähnliches versucht, wie so eine Art Crashkurs eben für solche Menschen, die in Medienjobs wollten, in Medienpraktika wollten, damit die überhaupt mal wenigstens eine realistischere Chance hatten, als Praktikantinnen, als Praktikanten in irgendwelchen Redaktionen zu landen. Denn selbst da ging damals schon oft die Tür zu. Und bei Volontariaten, beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, das ist natürlich auch nochmal gleich ein paar Etagen höher. Von daher, mich freut es aber, dass es dann zumindest überwiegend Frauen sind, denn nach wie vor sind natürlich diese Läden auch alle noch sehr männlich dominiert.
Es wird aber noch was dauern, bis die oben alle in den Intendantenposten landen.
Ja, aber ich habe gute Nachrichten. Die Erde wird noch sich eine ganze Weile drehen und ja, Pudding will Weile haben, sagt der Fachmann. Nee, das ist klar, es sollte auch schneller gehen. Ich bin auch ein großer Verfechter von Quoten, um Entwicklungen zu beschleunigen, gerade in Bereichen, wo es sich eben einfach zeigt, dass der gute Wille vieler und ein, ich sag mal, dynamischer Prozess allein nicht ausreichen. Da darf man dann gerne auch mal ein bisschen mit der Brechstange nachhelfen. Also da habe ich überhaupt nichts gegen.
Wobei es ja auch heißt, Ich habe letztens auch mal eine Diskussion verfolgt, da ging es darum, Quoten sind doch überflüssig. Die Politiker zum Beispiel sind ja auch gewählt worden für die gesamte Gesellschaft und die kriegen das schon hin. Da braucht man keine Diversität und Quoten. Siehst du also anders?
Ja, also als Fiktion, wie das der Jurist nennen würde, also als Annahme und vielleicht auch als ethische Größenordnung, der man nachstrebt, ist das immer ganz prima. Allein, ja, die normative Kraft des Faktischen und der blöde Alltag strafen einen da meistens halt Lügen. Ich bin andererseits allerdings auch nicht der Meinung, dass wir jetzt Menschen, die irgendwie diverser sind, jetzt nur unter diesem Aspekt betrachten sollten. Das ist ja zum Beispiel die beliebte Diskussion. Menschen mit einer anderen Hautfarbe werden im deutschen Fernsehen ganz überwiegend als Menschen mit einer anderen Hautfarbe gecastet, wo das dann eben auch Thema ist und sie dann eben nur für solche eine Thematik wie Alltagsrassismus und so weiter stehen oder einfach noch viel zu stark und zu überwiegend oder auch Menschen mit Behinderungen, mit Einschränkungen. Da gibt es mittlerweile einige wenige wohltuende Ausnahmen. Interessanterweise auch viel beim Privatfernsehen, wo einfach mal Menschen mit einer Behinderung, aber trotzdem eine ganz andere Rolle spielen, Anwältin ist und so weiter und so weiter und eben nicht nur als die traumatisierte Person mit dem Rollstuhl, die nirgendwo reinkommt, dargestellt wird.
Da ist also auch noch einiges zu tun. Jetzt haben wir schon ein bisschen ausführlich über Nils Hagemann gesprochen mit auf deinem Podium. Dann ist ja noch mit dabei Najima El-Moussaoui. Das ist eine freie Journalistin. Die Themen, die sie im Vordergrund hat, das sind Integration, Islam und Gender. Wird sicher eine spannende Runde mit ihr.
Ja, absolut. Zumal sie eben auch wirklich eine ausgesprochen kritische, tolle Frau ist, die es auch, ich würde mal sagen, jetzt auch schon geschafft hat. Also auch zeigt, das ist auch alles möglich. Ja, und wie gesagt, ich freue mich sehr drauf, mit den beiden zu debattieren.
Also das ist jetzt das Thema, wo du mit auf dem Panel sein wirst. Es gibt ja auch noch andere Themen. Hast du dich da schon mal mit befassen können, was auf dem Journalistentag noch so alles passiert?
Natürlich, ich habe mir das mal angeschaut. Ich meine, es ist leider wieder so, dass auch viele Sachen, spannende Sachen parallel stattfinden. Ich hoffe also, dass das Ganze dann auch, das ist ja wiederum das Schöne an solchen digital stattfindenden Veranstaltungen, dass man den Stream dann einfach auch irgendwo archiviert und sich dann anguckt, oder dass man dann eben die Möglichkeit hat, danach eben sich auch noch anzugucken, wohin die Reise bei den anderen Panels gegangen ist. Auch wenn das von vielen Leuten so ein bisschen mit, oh Gott, ja, immer diese Großkopferten, ich finde es schon interessant. Zumindest auch wenn so unterschiedliche Menschen reden, hier wie bei dem großen Eröffnungspanel, wo Tom Buro, der WDR-Intendant und ARD-Vorsitzende, mit Nathanael Leminski, das ist der für Medienpolitik zuständige Mensch von der CDU in der NRW-Staatskanzlei, unterwegs ist, weil der Leminski und die NRW-Landesregierung zum Teil Positionen vertreten, die man so einer CDU-Regierung gar nicht zutrauen würde. Die haben sich zum Beispiel sehr stark gemacht für gemeinnützigen Journalismus, was auch eines meiner Leib- und Magenthemen ist, nämlich so zur Zukunft des Journalismus, gerade auch im Lokalen und so weiter, wo es mit der Finanzierung immer schwieriger wird, endlich mal in andere Länder zu gucken, wo es das schon lange gibt, in Großbritannien zum Teil, aber auch gerade im erzliberalen, wirtschaftsliberalen USA gibt es also ganz viele gemeinnützige, not-for-profit journalistische Projekte, die eben bestimmte Sachen sicherstellen, die von den Kommerzmedien dort einfach nicht mehr geleistet werden oder vielleicht auch noch nie geleistet worden sind. Und ich glaube, dass das was ist, das haben wir hier in Deutschland noch gar nicht genug im Bewusstsein, dass da eben eine ganz große Chance liegt, eine der ganz, ganz großen sich abzeichnenden Defizite, vielleicht schon eingetretenen Defizite, nämlich wie machen wir weiter im Lokalen, zumindest ein bisschen zu, wie soll ich sagen, in den Griff zu bekommen und der ganzen Entwicklung vielleicht auch ein bisschen Einhalt zu gebieten, dass da immer mehr weniger wird.
Das ist ja auch das Thema Systemrelevanz, ne? Es das heißt ja auch, Journalisten sind systemrelevant. Es gab also auch Kinderbetreuung, als die Kitas zu waren, aber das bedeutet noch lange nicht, dass die systemrelevanten Journalisten auch wirklich genug Geld verdienen. Zum Beispiel als Freier im Tageszeitungsbereich oder auch als Freier im Lokalfunk, muss man auch mal ehrlich so sagen.
Total. Ich meine, das ist nochmal eine andere Geschichte. Was darf oder lässt sich eine Gesellschaft den Journalismus kosten? Ich glaube natürlich, wir müssen ein bisschen vor der eigenen Tür kehren. Die Tatsache, da hatten wir ja viele Diskussionen zu, Glaubwürdigkeitskrise, wissen die Menschen eigentlich noch, was sie da kriegen? Wozu ist Journalismus heute noch da? Wir müssen uns da, glaube ich, sehr viel besser erklären, sehr viel transparenter machen, wie wir arbeiten, warum wir so arbeiten, wie wir arbeiten und dass wir das natürlich in einem sozusagen gesamtgesellschaftlichen Auftrag für alle machen. Was mich ganz hoffnungsfroh stimmt, dass jetzt gerade in der Corona-Krise sich gezeigt hat, dass zum Beispiel doch die Zahlbereitschaft im Netz für journalistische Inhalte gestiegen ist. Zwar nur leicht, aber immerhin. Und auch die Glaubwürdigkeit vor allen Dingen, sagen wir mal, der klassischen, der etablierten Medien auch wieder zugelegt hat. Und das stimmt mich doch hoffnungsfroh, dass vielleicht so das ganz tiefe Tal jetzt auch durchschritten ist.
Da stimme ich dir zu. Ein Beispiel dafür ist ja auch dabei beim Journalistentag, und zwar das Format RUMS. Das ist ein Internet- oder Webformat mit Lokaljournalismus aus Münster. Mit dabei auch CDU-Politiker Ruprecht Polenz auf dem Podium, der auch bei RUMS mitmacht in einer Form. Da geht es dann um Lokaljournalismus. Dann gibt es auch noch Panel wie Terminjournalismus AD mit Benjamin Piel vom Mindener Tageblatt und Timo Fratz, das ist der Chefredakteur von Radio Bielefeld. Dann gibt es auch noch ein Thema, wie weit Satire gehen darf, mit Kabarettist Fritz Ekenga. Also das ist schon ganz schön viel, kann man nicht überall dabei sein, aber die letzten Jahre sind die Sachen zumindest auch alle aufgezeichnet worden oder die großen Panel, und konnte man sie auch hinterher nochmal anhören. Mal sehen, es gibt ja auch noch Werkstattgespräche, Online-Sessions zu allen möglichen Sachen, also ein breit gefächertes Programm. Ja, was allerdings fehlt, ist das Vor-Ort-Sein. Bislang war es ja immer so, ich habe es eben schon gesagt, 500 Teilnehmer. Da konnte man auch noch frühere Kollegen treffen oder mit anderen Menschen aus seiner Berufsgruppe was quatschen. Das fällt jetzt weg. Ist ein bisschen doof, ne?
Das ist ein bisschen doof. Das ist ja was, was jetzt nicht nur den DJV-Journalistentag NRW betrifft. Das ist ja was, was wir jetzt demnächst seit fast einem Jahr als mehr oder weniger Dauerzustand haben. Das ist auch schade. Auf der anderen Seite muss ich sagen, okay, sind wilde Zeiten und wir haben den Impfstoff, und ich hoffe mal, dass wir in einem halben Jahr oder allerspätestens nächstes Jahr dann vielleicht ein bisschen drüber lachen können und eine Normalität, die sicherlich jetzt dann nicht wieder so sein wird wie vor 2020, aber doch wieder eintritt, wo man sich dann treffen kann. Denn das hast du völlig richtig gesagt. Die offiziellen Inhalte bei solchen Veranstaltungen sind das eine. Was aber für die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer, da mache ich auch überhaupt keinen Unterschied, es geht mir genauso, natürlich genauso viel zählt, ist das sich treffen, das austauschen können, das mal quatschen im inoffiziellen Bereich, alte Kontakte pflegen und so weiter und so weiter. Und das geht natürlich am besten live und in Farbe, face to face. Da ist eine Zoom-Konferenz oder mit welchem Dienst auch immer nur ein schwacher Trost.
Schwacher Trost, ja, der Journalistentag ist ja normalerweise tatsächlich eine Vorortveranstaltung, war geplant für den November 2020, wurde dann wegen Corona verschoben auf Februar. Ursprünglich sollte es eine Hybridveranstaltung werden, also auch mit einer begrenzten Anzahl von Teilnehmern in Dortmund. Jetzt ist die Veranstaltung ganz online für Zuhörer, Zuhörerinnen oder Zuschauer. Aber die Diskussionen, die finden doch vor Ort in Dortmund statt. Du musst also doch schon aus Berlin anreisen, oder nicht?
Ich darf anreisen, genau. Also ich werde das, solange es jetzt nicht noch irgendwelche stärkeren Einschränkungen gibt, auch machen. Das finde ich auch gut. Ich denke mal, das ist auch vertretbar, wenn man sagt, also mit den entsprechenden Abstandsregeln und Hygienekonzepten, das wird dann schon hinhauen. Denn ich finde, es geht zur Not natürlich auch alles online. Das haben viele andere Veranstaltungen auch gezeigt und bewiesen. Nichtsdestotrotz ist es gerade, wenn man mit ein paar Leuten auf dem Panel sitzt, wirklich viel, viel schöner zu diskutieren, spannender zu diskutieren. Ich glaube auch fürs Publikum interessanter zu diskutieren, wenn man eben ein bisschen mehr noch voneinander mitkriegt und auch doch nochmal ganz anders aufeinander eingehen kann, interagiert, wenn man sich wirklich live und in Farbe und dann auch mit ein oder zwei Metern Abstand sieht, als wenn das nur im kleinen Videobildchen ist.
So wird es wohl sein. Und du nutzt wahrscheinlich auch die Gelegenheit dann für einen Heimatbesuch. Du kommst ja aus dem Ruhrgebiet.
Ich komme aus Dortmund und Mami und Papi freuen sich schon.
Das glaube ich gerne. Also dann sage ich mal viel Spaß in Dortmund. Der digitale Journalistentag des DJV NRW ist am 20. Februar. Und mit dabei zum Thema Divers statt Objektiv, wie wir Journalismus bunter machen, der Medienjournalist Steffen Grimberg. Also viel Spaß beim Journalistentag und Dankeschön für deine Zeit, Steffen.
Sehr gerne, Sascha. Dann bis bald.
Das war aber noch nicht alles. Wir wollen euch auch noch handfeste Tipps geben in der Rubrik Wissen mit Weihe. Dort beantwortet Christian Weihe, der Justiziar des DJV NRW, in jeder Folge eine rechtliche Frage. Und heute geht es um die angemessene Vergütung. Christian, da geht es um Geld, aber um wie viel denn genau?
Ja, Sascha, da gibt es drei ganz aktuelle Entscheidungen, Anfang diesen Jahres und Ende letzten Jahres, zu drei Kollegen, die haben Geld nachbezahlt bekommen, und zwar ein RP-Fotograf bekommt 9.500 Euro, gezahlt worden ist ein bisschen übertrieben, noch haben die das Geld wahrscheinlich noch nicht, WZ-Fotograf bekommt 4.000 Euro und ein Kollege aus Bayern kriegt sogar 66.000 Euro. Wir haben aber auch schon sechsstellige Beträge erzielt. Jetzt willst du sicher wissen, Sascha, was angemessene Vergütung ist, oder?
Genau, also ich weiß, es geht um Geld und vermutlich um Honorare, die nicht ordentlich bezahlt worden sind.
So ist es, Sascha. Wer weniger bekommen hat als die angemessene Vergütung, kann Geld nachverlangen. Jetzt ist aber die Frage, was ist denn die angemessene Vergütung? Das ist die gerechte Vergütung. Die ist bei den Tageszeitungen in den gemeinsamen Vergütungsregeln festgelegt. Wo es Vergütungsregeln nicht gibt, da muss letztendlich dann der Richter nachher schätzen, was die gerechte Vergütung gewesen ist.
Okay, das heißt, man wendet sich an den Rechtsanwalt, also DJV-Mitglieder, an die Rechtsabteilung des DJV-NRW und da wird geklagt. Aber wer noch mit seinem Auftraggeber zu tun haben wollte, sollte das vielleicht dann doch nicht machen.
Nein, die meisten, die die angemessene Vergütung geltend machen, die machen die geltend, wenn die Zusammenarbeit beendet wurde, entweder vom Auftraggeber oder vom Auftragnehmer, weil das Honorar zu gering geworden ist. Man ist auch gut beraten, wenn man Hilfe in Anspruch nimmt, am besten vom DJV, weil so ein Prozess ist teuer und erfordert auch, man muss auch wissen, wie es geht einfach.
Also, DJV-Mitglieder, die noch eine Frage dazu haben, zur angemessenen Vergütung, die können sich an dich und deine Kolleginnen in der Rechtsabteilung des DJV-NRW wenden.
So ist es, Sascha.
Alles klar, dann sage ich vielen Dank und dann hören wir dich in der nächsten Folge von Ohne Block und Bleistift wieder.
Bis dann, Sascha. Danke.
Der nächste Podcast dieser Reihe erscheint am 13. April. Kommenden Monat gibt es dann den Lokalfunk-Podcast Auf einer Welle. Die Podcasts des DJV NRW jeden zweiten Dienstag im Monat. Das war die zweite Folge von Ohne Block und Bleistift, der DJV-Podcast für NRW. Ich bin Sascha Fobbe. Tschüss, bis zum nächsten Mal.